Schön, dass du da bist heute Morgen. Es sind noch 2 Wochen bis Ostern, richtig? Wow, Ferien. 2 weeks, 2 Wochen und dann sind wieder Ferien. Und ich bin ein bisschen erschrocken, weil nächstes Mal predigt jemand anders und ich dachte, wow, dann ist schon Adonia und dann geht es schon wieder richtig weiter. Das Mikro darfst du auch noch haben. Und hey, wir sind 2 Wochen vor Ostern und dann dachte ich, so Zeit, dass wir uns auch in der Gemeinde mit Predigt ein bisschen darauf einstellen. Seid ihr dabei? Und dieses Wort heute Morgen zugegeben, ich hoffe, ich bringe es so cool rüber, dass ihr Teenager nicht einschlaft und ihr Jugendlichen, das ist schon etwas fundamentale Kost für uns Christen oder für die, ja, auch die Juden. Ey, 2 Milliarden Menschen feiern in 14 Tagen Ostern und noch ein paar mehr, nämlich 13 Millionen, 15 Millionen aus dem jüdischen Volk feiern ihr Passafest und beide haben ihre Wurzeln auf diesem Text, den wir heute Morgen betrachten wollen. Wir gehen weit zurück ins Alte Testament und wir lesen mal 2. Timotheus Kapitel 3, Altes Testament. Nein, Quatsch. Aber das ist so mein Gedanke, der uns ein bisschen dahin führt. Ja, da sitzt du hier und sagst, oh, Altes Testament, Alter, du bist schon alt hier vorne beim Predigen, ja? Und jetzt bringst du mir noch Texte, die tausende Jahre alt sind. Horch mal, was Paulus sagt, 2. Timotheus 3, 16. Das ist nur die Einführung in unseren Text. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Mir ging gerade das Licht aus, aber ist okay, ihr wisst, was er tut. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. So, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und lesen diese alten Texte, dann hat das etwas für uns, dass wir als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, richtig gut leben, richtig gut drauf sind und für alles, was auf uns zukommt, auch irgendwie ja, ausgebildet sind. Und deswegen lohnt sich das, zurückzugucken, weil Gott hat damit etwas zu sagen. Und zum anderen ist dieser Text aus dem Leben Abrahams und bekommt das nochmal eine wahnsinnige Bedeutung. Ich glaube, dieser Text ist der tiefsinnigste und bedeutsamste Text neben Golgatha, was Jesus da erlitt zu Ostern, der überhaupt in der Bibel geschrieben steht. Und zugegeben, es ist nicht einfach, das zu kapieren. Wir gehen zu 1. Mose, Kapitel 22, an den Anfang des Buches der Bibel und lesen Vers 1 und haben damit unseren ersten Punkt. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Wow, bist du an diesem Satz in deiner Bibellese schon mal hängen geblieben in der Bibel? Und Gott testete Abraham. Luther übersetzt das als versuchte Abraham. Aber das Originalwort kommt dem Test ganz nahe. Das ist die Bedeutung des Wortes prüfen. Gott testete Abraham. Das kennt jeder aus der Schule, oder? Sorry, dass ich euch erinnere. Ich weiß, ihr habt Wochenende. Ja? Aber in der Schule, im Studium, kleine, große Test, Klausuren, Examen, alle möglichen Begriffe lassen wir uns einfallen als Menschen, um dieses Ding zu beschreiben. Und echt jetzt, auch noch Gott? Gott testet uns Menschen? Na, erstmal möchte ich dich beruhigen, dass du nicht zu weit und zu schnell dich mit dieser Geschichte vergleichst, weil hier steht nicht, und Gott testete die Gläubigen damals, sondern er testete Abraham. Es geht also in der ersten Teil erstmal nur um Abraham zuhören und staunen, was Gott mit diesem Typen macht. Gott testet Abraham. Hier und da muss ich darf ich als Pastor Beerdigungen halten, und wenn man Beerdigungen hält, dann braucht man einen Lebenslauf. Und dann erstellt man einen Lebenslauf mit den Hinterbliebenen, und so dachte ich mir, lass mich ganz kurz, ich mag Lebensläufe erstellen und ich mag Lebensläufe lesen, und wenn meiner verlesen wird, dann bin ich bei Jesus, oder ich hoffe du auch. Lass mich kurz Abraham den Lebenslauf skizzieren, damit wir heute Morgen wieder ein Bild kriegen, über welchen Typen wir reden. Abraham ist schätzungsweise, halte ich fest, 115 und 125 Jahre alt, als er diesen Test durchlebte. Er ist 175 Jahre alt geworden. Also umgerechnet auf unser Leben fand dieser Text, wenn wir so 70 bis 90 Jahre alt werden, so in der zweiten Lebenshälfte von dir statt. Ja? So da so mit 40, mit 50, so im Prinzip, da ging nochmal richtig was ab. Lesen wir den Lebenslauf von Abraham, ich habe euch das mitgebracht. Geboren um 2300 vor Christus in die Familie von Terach und seiner Frau im heutigen Irak. Er hatte eine schöne Kindheit und Jugendzeit, fuhr mit seinem Motorrad, bis sein Vater nach Kanaan auswanderte. Und das ist mal interessant, dass so ein Familiengedanke da war, hey, lass uns nach Kanaan gehen, ohne zu wissen, ob das was mit Gott zu tun hätte. Mann, die zogen einfach aus Kanada nach Deutschland, ja, einfach mal für so ein Jahr, und du bist einfach mal bumm weg. Hast überhaupt keine andere Chance, musst mitziehen. Und Abraham zog mit, und sie kamen nicht bis Kanaan, sondern sie gingen da so in den Norden hoch, in der heutigen Türkei, in Haran, da blieben sie hängen. Da musste Abraham dann zurechtkommen, Familie vermehrt sich, Vater stirbt, und mit 75 Jahren, Alter, mit 75 Jahren war Abraham verheiratet, kinderlos, und er hört Gottes Stimme und sagt, zieh weiter jetzt nach Kanaan, nochmal 1200 Kilometer. Das macht Abraham, nimmt seine Sippe da mit, wandert darunter. Dann kommt eine Hungersnot ins Land. Wer hätte denn das gedacht? Abraham muss fliehen. Dann hat er seinen Neffen mitgehabt. Dann trennen die sich, weil die sich mit ihren Viechern da auf den Keks gehen. Dann kommt er wieder zurück aus Ägypten, hat Stress mit Lot, muss ihn retten, muss den Feinden nachjagen, sonst wäre seine Verwandtschaft da ermordet worden. Und dann wandert er wieder so zurück, einfach so wieder in sein Land, da unten in Beersheba im Süden Israels hat er sich angesiedelt, und dann läuft er da so über den Berg Moria oder über die Bergkette Morias, begegnet ihm ein Priester, Abraham gibt ihm den Zehnten und so, und dann geht er wieder, und Alter, da passieren so Sachen in den Stationen seines Lebens, und er wird jedes Jahr ein Jahr älter. Und dann sitzt er da unten wieder und ist frustriert und sagt, macht ja doch keinen Sinn, alle meine Kinder, ich hab ja keine. Mein Knecht kriegt meinen ganzen Besitz, Mann, ist das Leben sinnlos. Und Gott trifft ihn und sagt, Abraham, nee, dein Leben ist nicht sinnlos, du hast eine Verheißung, ich hab's dir doch schon in Haran gesagt, zieh aus, und du warst doch da begeistert. Ja, aber jetzt, Gott, ja, warte mal, ich will nicht warten, ich sterb doch gleich. Und Gott spricht ihn wieder an, dass er Kinder bekommt. Und natürlich überlegt Sarah und Abraham nochmal Mitte 80 und legt los und guckt, was geht irgendwie zu seiner Zeit. Und Ismael wird geboren durch die Magd von Sarah, und es kommt zu weiterem Stress mit Gott, ja, mit Ismael, mit Hagar, mit Sarah. Und mit 99 Jahren, ja, mit 99 Jahren, da fängt mein Leben an, da kommt Gott wieder, schließt einen Bund mit ihm, sagt, jetzt mach mal Schnüppeli-Schnapp, Beschneidung, ja, mit 99 Jahren, hat er eine Begegnung mit Gott. Gott sagt auch noch, jetzt änderst du mal noch deinen Namen, ja, aber nach 99 Jahren macht doch das keinen Sinn mehr, alle wissen, dass ich Abraham heiße, doch, du heißt jetzt nicht mehr Abraham, sondern Vater vieler Völker. Jo, mit 99 kann man schon senil sein, um das mit sich machen zu lassen, oder? Ist doch heute wurscht, habe ich überhaupt Kinder oder keine? Ach, ist egal. So, all das macht er so durch. Und dann kommt Gott und besucht Abraham und Sarah da als drei Personen. Und dann finde ich, das ist die witzigste Stelle in der Bibel überhaupt. Die Sarah ist bedeutend jünger, 10 Jahre jünger als er. Er ist 100, sie ist 90. Und da kommt jetzt Gott und sagt, du wirst ein Kind kriegen. Ja? Und Sarah horcht hinter der Tür und lacht sich kaputt. Und der Engel versteht es nicht. Ich finde das die witzigste Stelle der Bibel. Ich werde mit meinem Vater im Himmel darüber sprechen. Vater, du musst gewusst haben, dass wir doch so ticken. Alles gut, ja? Ja, alles gut. Sarah lacht, als Gott ihr diese Schwangerschaft ankündigt und sie wird tatsächlich schwanger. Und dann wandern sie da in den ersten 2, 3 Monaten, geht ja wahrscheinlich alles noch gut als Frau, ja. Sie wandern nochmal, er muss nochmal versteckt deine Frau spielen, ja. Und das musst du auch mal reintun. Das ist die Predigt für junge Leute heute. Ich habe mich gefragt, was hatte Sarah für ein Outfit, dass der König von Hiram sie mit 99 Jahren noch heiraten will? Mit 90? Mit 90. Die 10 Jahre machen den Unterschied. Was hatte diese Frau für ein Outfit, dass der Engel Gottes eingreifen muss und sagen, du bist am Sterben, Alter, wenn du dich an dieser Frau vergehst, weil sie ist eine Fürstin für mein Volk. So, das macht alles Abraham durch und jetzt, hurra, Hippie, Party, ja, Puller-Party sagen wir heute, Isaak wird geboren. Glory, Halleluja, das Glück ist nicht zu fassen. Das Leben geht weiter. Rivalitäten zwischen Isaak und Ismael, Streitereien, Isaak ist gleich erwachsen und bestimmt bringt Gott jetzt bald die Frau. So muss doch Abraham gedacht haben. Isaak, können wir ungefähr einstufen, er war zwischen 20 und 25 Jahre, als ihm dieses Glück geschah, dass Abraham sagt, Isaak, komm, lass uns opfern gehen. Der war kein kleiner Junge, der nichts verstand. Er war wahrscheinlich reif wie ein erwachsener, junger Mann. Und Abraham selbst ist zwischen 115 und 125 Jahre. Fit wie ein Turnschuh. Gott sagt, lass uns ihm ein Opfer bringen. Und die beiden stiefeln los. Und jetzt kommt und stellt Gott Abraham auf die Probe. Und das Wort für auf die Probe stellen ist im Hebräischen dieses Nissa, heißt die wahre Natur von etwas erfahren. Die wahre Natur von etwas erfahren. Ich bin schon beim zweiten Punkt. Was wir hier in der Geschichte sehen, ist nicht nur das Thema Prüfung, dass Gott einen Mann prüft und seinen Glauben prüft, sondern wir sehen den Gehorsam dieses Mannes. Im Vers 2 sprach Gott zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und Abraham zieht los. Gott testet die wahre Natur von Abrahams. Was sind seine Kernwerte im Blick auf mich? Will irgendjemand jetzt nach Hause gehen und sagen, boah, Alter, lass mich in Ruhe mit diesem Gott. Der testet meine Kernwerte, ja? Gott schickte Abraham keine Prostituierte, um ihn zu versuchen. Er schickte Gott Abraham keine Reichtümer, um sich den Wunsch seines Lebens zu erfüllen. Er schickte ihm keine Anfechtung im Blick auf Erfolg und auf Macht. Der Test Gottes ging bei Abraham um den einen Kernwert seines Herzens. Abraham, wie weit gehst du in deiner Liebe und in deinem Vertrauen zu mir? Das ist die Story. Gott wusste genau Abrahams Biografie. Er wusste genau, was ihm sein Sohn Isaak wert war und wie sehr er darauf wartete, dass Gott das erfüllt und dass Gott eingreift. Und nun kriegt er diesen verheißenen Sohn. Und jetzt sagt Gott hier nicht, Abraham, Isaak wird krank werden und dann wird er sterben. Oder Isaak wird einen Unfall haben. Was Schreckliches wird passieren. Sondern er legt die Entscheidung in die Hand des Vaters, der über 30 Jahre lang darauf gewartet hat, dass da der Nachkomme eine Rolle spielen wird im Blick auf Gott. Und sagt, Abraham, du musst handeln. Geh du und opfere. Triff du eine entschlossene Entscheidung mit deinem Sohn. Und eins muss klar sein, Gott hat nie in Wirklichkeit die Absicht gehabt, dass Abraham das hinbekommt. Nie, 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 denn Gott lehnt Menschenopfer ab. Er will nicht, dass irgendein Mensch einen anderen umbringt. Dieses Handeln hier wird im Neuen Testament als handelnder Glaube von Abraham gewertet und das ist einmalig. Niemand nach ihm wurde von Gott so getestet. Niemand unter uns wird so von Gott getestet. Abraham bekam für alle Zeit bis in die Ewigkeit dieses Alleinstellungsmerkmal. Und die Frage ist, die wir am Ende klären wollen, hoffentlich kriege ich es rüber, warum das Ganze? Jetzt mal schauen wir mal, was passiert hier im Herzen eines Vaters? Was geht denn bei Abraham ab? Und ich denke, Abraham durchlebt hier einen ganz tiefen Schmerz. Wenn wir uns diesen Satz nochmal anschauen, im Vers 2, geh hin und opfere das, was du von Herzen lieb hast. Isaak war Abrahams einziger und geliebter Sohn. Der einzige Sohn, den Gott ihm versprochen hat. Und zum ersten Mal in der Bibel finden wir in diesem Kapitel die Verbindung zwischen zwei Worten. Und wenn etwas in der Bibel zum ersten Mal beschrieben ist, so habe ich es gelernt im Studium, dann hat das immer auch eine grundlegende Bedeutung für unser Leben. Es sind zwei Worte, die hier in diesem Kapitel zum ersten Mal in Verbindung gebracht werden. Das ist Liebe und das ist Anbetung. Gott spricht ihn an und sagt, das Liebste, was du hast, opfere es mir. Und im Vers 5 heißt es dann, und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich und mein Knabe, mein 20-jähriger Sohn, wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zurückkehren. In Abraham seiner Sichtweise und in seinem Herzen war das Opfern seines Sohnes Anbetung für Gott. Wer kann das kapieren? Aber er hat das Alleinstellungsmerkmal für alle Ewigkeit. Wenn wir im Himmel sind, werden wir mit Abraham seinen Glauben feiern. Pass mal auf. So, das Erste ist hier, dass Abraham tiefen Schmerz in seinem Herzen durchleben muss. Das geht nicht anders. Das, was ich liebe, das gebe ich in Anbetung an den, der über mir steht. Interessant ist im Vers 5, Abraham seine Einstellung. Er sollte seinen Sohn opfern und er sagt seinen Knechten, aber wir kommen wieder zurück. Herr Wirt, wenn jemand tot ist, kommst du alleine zurück. Ist das nicht spannend? Ich und der Junge wollen hingehen, anbeten und dann kehren wir wieder zu euch zurück. Da war etwas im Herzen dieses Abrahams, was dann im Hebräer 11, Vers 9 so beschrieben wird, dass Abraham glaubte, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferwecken würde. Abraham glaubte, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferwecken würde. Das finde ich so bemerkenswert, weil 2300 vor Christus hast du noch niemals von einer Totenauferweckung gehört. Das war dort nicht bekannt, dass irgendjemand schon mal von den Toten auferweckt hätte werden können. Und Abraham damals macht einen Unterschied in seiner Welt, dass er wusste, mein Gott kann und wird meinen Sohn auferwecken, weil er ihn mir verheißen hat. Da wird etwas Gigantisches passieren. So, sein Glaube war da. Und interessant ist hier, dass wir hier sehen, dass Abraham erst aus Glauben gerechtfertigt wurde. Weil beim ersten Mal, wo Gott ihn anspricht, in 1. Mose 15, so beim ersten Mal in Haran, wo Gott sagt, zieh aus und ich werde dich segnen, sagt Gott Folgendes. Er führte ihn hinaus und sprach, hey Abraham, guck mal zum Himmel und zähl mal die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Keine Tat, einfach nur, er glaubte der Botschaft, er glaubte der Message. Ihr glaubt der Botschaft von gestern Abend, oder? Vom Heiligen Geist. Und sie ist richtig. Und Gott ehrt deinen Glauben. Du sitzt in der Predigt, du hörst manche Worte und sagst, boah, ey, das glaube ich. Und Gott feiert dich. Gott ist begeistert über dich, dass du ihm glaubst. Damit startet unser Leben. Aber das kann nicht alles sein. Luther hatte ein Problem mit dem Jakobus aus der Bibel. Am liebsten hätte er das Buch entfernt vor 500 Jahren. Warum? Weil sich das irgendwie gebissen hat. Es ist alles Gnade und Glauben und dann kommt Jakobus und sagt, dein Glaube ist einfach so affig und so sinnlos, wenn ihm nicht Werke folgen. Und er verbindet das wieder mit Abraham hier unter anderem. Und er sagt im Jakobus 2, ab Vers 20, da ist er ziemlich deftig, ja? Ich mag seine Sprache. Willst du aber erkennen, du stolzer Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Da mussten dem Abraham Werke folgen. Boah, ich finde das herausfordernd, wenn Gott zu mir spricht, vertrau mir. Shit. Da muss ich auch irgendwie Werke produzieren und zeigen. Wenn Gott dich beruft, nach Deutschland zu kommen als Missionar und sagt, vertrau mir, dann musst du das Ticket für den Flug lösen. Dann musst du dir eine Wohnung mieten. Dann musst du dir vertrauen, dass Gott dich in Deutschland versorgt. Aber du musst immer auch Schritte machen. Wenn du betest und glaubst, dass Gott dich berührt und heilt und dir die Richtung zeigt, dann musst du mit ihm unterwegs sein und auch beten und ihm auch danken dafür. Das ist so herausfordernd, oder? Abraham bestand den Test. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Er legt seinen Sohn dort auf den Opferaltar, grauenvoll. Er empfindet diesen Schmerz. Er ist aber Gott und bleibt Gott gehorsam. Und Gott greift in der letzten Minute ein. Er lässt das Messer in der Luft schwingen, in dem letzten Augenblick. Ja. Gott kommt niemals zu spät, aber er kommt selten zu früh. Das gilt auch aus diesem Aspekt heraus. Abraham bestand den Test Gottes. Das Volk Israel später, nicht immer. Beim Auszug aus Ägypten, Jahrhunderte später, immer wieder forderten sie Gott heraus, da drehten sie das um, da testeten sie Gott. Da sind sie über das Schilfmeer gegangen, da haben sie Riesenwunder erlebt, dann steht ein Millionenvolk und hat Durst und da ist kein Wasser da und das Wasser ist vergiftet und sie fangen an zu murren. Sie haben nichts Vernünftiges zu essen. Und was machen sie? Sie danken Gott erstmal, damit er... Nein, sie murren. Sie lehnen sich sofort. Sie testen Gott schon wieder. Immer und immer wieder. Das ist unser Leben, oder? Die Leiterschaft von Mose, stellen sie in Frage. Ja, wieso, woher wissen wir? Mose auf dem Berg. Mann, Alter, der ist bestimmt von den Raben gefressen. Ja, der kommt ja nicht zurück. Also komm, lass uns essen und uns selbst Götter machen. Immer und immer wieder. Und Gott empfand das als ein, ihr testet mich. Ihr versucht mich. Ihr stellt mich auf die Probe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich euch liebe. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit dir gehen werde. Aber du siehst es gerade nicht. Und dann stellst du mich auf die Probe. Dauert zu lange und so weiter. Mal so ganz nebenbei lesen wir, dass Gott auch das Volk Israel mit all den Sachen, die nicht gerade zur Verfügung waren, ja, kein McDonald's, kein Automat, wo wir was kriegen, sondern Gott lässt Herausforderungen zu. Im 5. Mose Kapitel 6, Vers 16, da heißt es, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht testen, wie ihr ihn da zu Massa und an den anderen Orten auf die Probe gestellt habt. Oh, wie oft habe ich Gott getestet? Gott, bist du noch da? Ja, ich habe Wunder erlebt, aber ja, wird es diesmal. Und so, Gott kann damit umgehen, aber beim Volk Israel, sagt er dann im Kapitel 13, 5. Mose, Vers 4, da werden dann Propheten kommen, die werden euch alles Mögliche erzählen, um euch zu den anderen Göttern abzuziehen. Und Gott lässt das zu, dass ihr doofe Geschichten habt. Dachte ich so an unsere Social-Media-Welt heute. Ja, du kriegst ja einen Haufen Scheiß und Lüge und Unwahrheit. Und manchmal denke ich so, Gott, warum lässt du das zu? Wow, vielleicht hilft mir dieser Vers hier. Denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Können wir das vielleicht auch für unsere heutige Zeit übertragen, wo wir nicht mehr genau wissen, ist die Message jetzt eine Fake News oder ist das eine Wahrheit und irgendwie wer lügt und wer ist echt? Dass Gott sagt, ich lasse das alles zu, damit du mich suchst. Damit du die Wahrheit von mir transformiert bekommst. Dafür hilft uns der Heilige Geist, dafür ist er da. Zurück zu Abraham. Er bekommt eine Prüfung von Gott, er geht im Gehorsam drauf los und die Folge seines Gehorsams lesen wir im Vers 15, 2. Mose 22, dass er eine enorme Verheißung, ein enormes Versprechen bekommt. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel herzu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Müssen wir dazu noch irgendetwas sagen? Jeder auf diesem Planeten sieht heute ein wiederhergestelltes Volk Israel. 10 Millionen in Israel, 5 Millionen in Amerika und nochmal, weiß ich nicht, 4 Millionen zerstreut auf der Erde. Wir sehen ein jüdisches Volk. Und wir sind heute 4300 Jahre von dem Ding entfernt. 1900 Jahre gab es nichts Israel, nichts Jerusalem. Übrigens ist Jerusalem die Stadt auf dem Berg, wo Abraham seinen Sohn opferte. Genau auf diesem Fels. Oder zumindest im Mittelpunkt. Wo auch dieser König von Salem damals war und den Zehnten bekam. Eine Stadt, die 1900 Jahre war, existiert heute mit ca. 950.000 Einwohnern. Weil Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern. Für dieses Volk in ihrem von Gott erwählten Land wird eine andere Zeit kommen. Hier ist noch ein Versprechen offen, dass Gott wegen Abraham Israel das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen lässt. Das heißt, sie werden Feinde haben, aber die Feinde werden nicht durch die Tore gehen können, um Israel zu besiegen. Im Moment, was im Gazastreifen abgeht und Hisbollah, ist das noch nicht erfüllt. Die Zeit wird kommen, wo Israel regieren wird und die Feinde nicht mehr in das Land kommen können. Und einmal werden die Feinde auch gar nicht mehr da sein, sondern stille sein. Und für dieses Volk gibt es eine neue Zeit. Sie landen nicht, wie Pro-Palästinenser rufen, im Mittelmeer, sondern sie leben in ihrem Land, von Gott gegeben, und werden die Tore der Feinde besitzen. Und sie werden ein Segen sein für alle Nationen. Und alle Nationen werden kuscheln mit Israel und sagen, ja, Israel ist cool, ja, ist ein Segen, auch für mich, ja. Und jetzt zu dir und zu mir. Da kommt Jesus ins Spiel. Genesis Kapitel 22, Vers 7 und 8. Da sprach dieser erwachsene Isaak, der Sohn, zu seinem Vater. Übrigens wird Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt, oder? Ich weiß nicht, was du gemacht hättest, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich bin 20 Jahre und mein Vater sagt, lass uns opfern gehen. Jetzt kommt der Punkt und wirst du clever und sagst, Vater, ich weiß um die Anbetung. Wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm zum Schlachten? Habt ihr es mal gelesen? Er sagt, wo ist das Feuerholz? Das ist da, das Feuer ist da, das Holz ist da, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Manche Übersetzungen machen Schaf draus, aber eigentlich original ist es dieses kleine Lamm. Da sagte Abraham, Gott wird sich das Lamm zum Brandopfer aussehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Dann kommt die Phase, wo Abraham Schnüre nimmt und seinen Sohn bindet. Ich weiß nicht, was bei dir abgegangen wäre. Vater und Sohn allein auf dem Berg und das Messer in der Hand. Wo ist der Kindeswohlschutz? Zu Recht. Und vergiss nicht, Gott wollte niemals, dass er seinen Sohn umbringt. Niemals. Er wollte nur ein Beispiel für die Welt setzen. Abraham sagt, Gott wird sich schon ein Lamm auswählen. Und wer ist das Lamm geworden? Hat er das geschlachtet? Er hat das nicht geschlachtet. Das war ein alter, oller Schafsbock, den er dann im Gestrüpp gefunden hat. Abraham hat kein Lamm geschlachtet. Das Lamm wurde 1000 Jahre später geschlachtet. Als Jesus am Kreuz hing, wird er das Lamm Gottes betitelt. Stimmt das? Und jetzt kriegen wir, wenn ihr bis jetzt da wart, jetzt kriegen wir das Ende. Abrahams Liebe zu seinem Sohn ist ein ganz schwaches Abbild der Liebe Gottes zu seinem Sohn. Ganz schwach. Gott sagt, ich opfere meinen Sohn für die Menschheit. Jahrtausende vorher hat Gott einen Menschen gefunden, der war bereit, das Liebste, was er hatte, für Gott zu geben. Als Jesus kam, wurde der Vater im Himmel bereit, das Liebste für dich zu geben. Aus Liebe hat er Jesus leiden lassen. Und weil Gott ist Jesus ähnlich wie Abraham durch diese Prozesse gegangen, kam da eine Prüfung. Ja. Und ich habe das mal nachgeguckt in der Kürze der Zeit für diese Predigt. Ganz interessant. Im Neuen Testament liest du nirgendwo mehr, dass Gott einen Menschen testet, sondern der Test kommt jetzt vom Teufel. Satan testete Jesus. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott keinen Menschen prüft im Negativen, sondern wenn, dann prüft dich der Feind. Und dann kommt das, was Gott damals mit dem Volk Israel sehen wollte. Hey, ist da jemand, der sagt, meine Liebe zu Jesus ist so groß, dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Und Jesus wurde gehorsam. Er war 40 Tage in der Wüste. Er wurde geprüft vom Teufel. Der Teufel sagte, wenn du Gottes Sohn bist, Matthäus 4, da heißt es der Versucher. Im Neuen Testament dieses Wort, griechische Wort Peirazo, heißt der Tester. Der Tester kommt zu Jesus und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, na dann zeig mal, was du drauf hast. Und wie antwortet Jesus? Ich bin verliebt in meinen Vater. Und ich werde das tun, was mein Vater will. Das Opfer Isaaks war ein Bild für die größte Art der Anbetung, diese Selbstopferung des Retters von Jesus Christus. Das Sterben von Jesus ist die größte Anbetung an seinen Vater im Himmel zurück. Niemand hat so große Liebe zu seinem Vater, dass er sich hingegeben hätte für Menschen. Und für immer wird im Himmel Anbetung sein durch das, was Jesus zugelassen hat mit sich selbst. Es war das größte Opfer der Anbetung an seinen himmlischen Vater für immer. Niemand kann das durcheinander bringen, niemand kann das stoppen. Es ist geschehen, ein für alle Mal. Der Sohn hat seinem Vater die Ehre gegeben bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Und dann heißt es umgedreht, niemand hat so große Liebe zu den Menschen, dass er sein Leben hingeben würde. Ich würde es niemals tun. Ich würde doch meine Töchter nicht opfern. Ich glaube nicht, dass meine Liebe so groß wäre. Aber Abraham hat gestanden, fest im Glauben. Und das ist auch die Predigt für mich und für dich heute Morgen und für den Rest deines Lebens, dass wir eine Option haben, dass ich Gott glaube oder anderen Dingen. Und dass ich Jesus verstehe und dass ich den Vater verstehe. Im Hebräer Kapitel 2, Vers 16 heißt es, Jesus nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, der zu sühnen die Sünden des Volkes versteht. Denn er selber hat gelitten und ist getestet worden. Und weil Jesus getestet wurde, kann er auch denen helfen, die getestet werden. Und das bist du und das bin ich. Wird dein Glaube getestet? Ist dein Glaube schon auf die Probe gestellt worden? Immer und immer wieder, oder? Und du darfst als Mensch, der Kind Gottes ist, davon ausgehen, dass Jesus dir dann besonders nah ist, wenn du in so einem Test bist, wo du den Glauben am Verlieren bist, wo du zweifelst, weil er auch getestet wurde. Hebräer 4, und ich liebe es. Ihr seid die Generation, die sehr viel Wert drauf legt, ob das Fake News ist oder ob das echt ist. Ihr seid die Generation, so sagen Wissenschaftler, die danach suchen, ob etwas authentisch ist, ob etwas wirklich echt ist und ehrlich ist und der Wahrheit entspricht. Und wir haben so viel Religion gesehen in dieser Welt, wo du sagst, lass mich mit diesem Zeug in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf eine geheuchelte Frömmigkeit. Amen. Ich habe keinen Bock drauf. Und im Hebräer 4 heißt es, Jesus ist kein religiöser Psychopath. Er ist nicht ein hoher Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, mit unseren Fehlern, mit unserem Lebensstil, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, nur eben, Halleluja, hat er ohne Sünde diese Tests bestanden. Und jetzt Vers 16. Lasst uns deshalb mit Freimütigkeit zu ihm hinzutreten, Alter. Lasst uns hinzutreten zu ihm. weil er ist echt. Er ist echt, er ist dein Freund und er nennt dich Freund Gottes. Wenn du ihn liebst, wenn du auf ihn zugehst, hey, als Teenager kannst du davon ausgehen, dass Gott echt ist, dass er dich versteht, dass er nicht sagt, naja, pass auf, ey, Alter, du bist in einer Generation, da hat keiner Bock auf euch. Er hat Bock auf euch. Er liebt dich, weil er hat das durchlebt. Er ist echt, er ist authentisch. Das Größte, was wir in dieser Welt haben, ist Gott lieben zu können. Lasst uns nun mit Freimütigkeit zu ihm kommen, damit wir Barmherzigkeit empfangen, wenn wir Scheiß gemacht haben, damit wir Gnade finden zur richtigen Zeit und Hilfe, weil Gott nicht will, dass wir gegen den Baum laufen. Er will es nicht. Gott testet uns. Und im Römer Kapitel 4 heißt so viel über Abraham geschrieben worden. Sagt Paulus, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an dem Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig überzeugt, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ist aber nicht allein ihm geschrieben, damit das ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn aus den Toten, auferweckt hat, der wegen unserer Fehler willen hingegeben wurde, dass wir gerechtfertigt auferweckt werden. Ist das nicht krass? Und Johannes sagt, und damit schließe ich im 1. Johannes 3, Vers 1, er sagt, seht doch, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Guckt doch mal, denkt drüber nach, über Abraham und denkt über nach, über diesen gleichen Vater im Himmel, der deshalb wegen Abraham bereit war, seinen Sohn Jesus zu schicken, damit du diesen Vater authentisch erleben kannst, mit ihm unterwegs bist und mit ihm die Ewigkeit verbringst. Wo immer du in deinem Leben dich auf die Wahrheit des Wortes Gottes stellst, egal wie der Mainstream ist, du wirst am Ende den Segen haben. Es soll dir gut gehen. Du sollst geführt werden. Gott ist mit dir. Hey, lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für diese alte Geschichte in der Bibel über Abraham. Dass dieser Mann, dass du diesen Mann gefunden hast, der so im Glauben stand, dass er sein Bestes, was er hatte, für dich in die Anbetung gebracht hat, um dir zu zeigen, Gott, du kriegst alles hin, was du willst. Und wegen diesem Mann mit seinem Sohn, und hier geht es ja um Abraham, aber Isaak ist ja so gleichwertig wert, betrachtet zu werden, dass ein junger Mann mit Mitte 20 bereit war, für diesen Gott das machen zu lassen, freiwillig. Deswegen existiert heute Israel und deswegen werden alle prophetischen Worte erfüllt werden, die du noch mit diesem Volk vorhast. Und es gibt 2 Milliarden Menschen, Jesus, neben dem Volk Israel, die wegen dir, Jesus, den Vater lieben. Danke Gott für Jesus. Danke Gott für Jesus. Danke Gott, dass deine Liebe so groß war zu mir, dass du deinen Sohn hast schlachten lassen auf dieser Erde, damit wir in Freundschaft zusammenleben dürfen. Gott, lass dieses Wort in uns wirken. Ich will, dass das Wort in mir was macht, Herr. Dass es mich zu Entscheidungen führt, Jesus, in meinen Tests, wo der Teufel mich wegbringen will von dieser Gemeinschaft mit dir. Dass ich voller Glauben bin, denn du bist gut. Du bist gut. Und Gott lädt uns ein heute Morgen, dass wir unsere Entscheidung mit ihm erneuern und sagen, Jesus, ich sehe, das war der Grund, warum du ans Kreuz gegangen bist, wegen Liebe zu mir. Du liebst mich so sehr. Vater, ich bete, dass diese Liebe unser Herz erfüllt, gerade jetzt, auch wenn wir den nächsten Song singen, dass deine Liebe uns erfüllt und dass wir Liebe verstehen. In Jesu Namen. Wenn du magst, gib dich Jesus hin. Dank ihm für das, was er für dich tat. Lad ihn ein in dein Leben. Lad den Heiligen Geist ein in dein Leben. Dir die Liebe von Jesus neu und neu zu zeigen.